Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben jetzt eine Entscheidung des türkischen Gerichts, dass Deniz Yücel auf freien Fuß gesetzt wird.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat es am Mittag bestätigt. Nach über einem Jahr in türkischer Haft hat der deutsch-türkische Weltkorrespondent Deniz Yücel das Gefängnis verlassen. Unser erstes Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Ein guter Tag, um zu zeigen, dass manchmal es zwar lange dauert, aber dass Diplomatie und der Versuch, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch Erfolg haben kann.
Die U-Haft von Deniz Yücel war das Dauerthema zwischen Deutschland und der Türkei. Noch gestern war der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und auch da hatte Yücel wieder vieles in den Schatten gestellt.
Er ist jetzt seit über einem Jahr ohne Anklageschrift gefangen und im Gefängnis. Und deshalb habe ich heute zum wiederholten Male noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat, aber natürlich auch alle anderen Fälle.
Gestern noch deutete nichts darauf hin, dass der Fall Yücel so schnell mit einer Freilassung enden könnte. Jetzt macht ein Foto im Netz die Runde, das Yücels Anwalt geteilt hat. Yücel und seine Frau küssen sich vor den Außenmauern des Gefängnisses. Für Angela Merkel und für Yücels Arbeitgeber, den Weltchefredakteur Ulf Poschardt, ein guter Tag.
Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten.
Wir sind heute sehr, sehr glücklich. Ich habe selten einen Newsroom erlebt, in dem so viele lachende, aber zum Teil auch mit Freudentränen jubelnde Menschen standen. Für uns ist das heute ein sehr, sehr guter Tag.
Das Gefängnis hat Yücel zwar verlassen, die türkische Justiz hält aber am Strafverfahren fest. Nur weil die Anklageschrift jetzt offiziell vorliegt und angenommen wurde, ist die Untersuchungshaft für Yücel vorbei. Die Staatsanwaltschaft fordert darin bis zu 18 Jahre Haft für ihn. Vor allem wegen Terrorpropaganda. Außenminister Sigmar Gabriel sagte, Yücel sei schon auf dem Weg zum Flughafen in Istanbul. Ganz sicher war Gabriel aber offenbar nicht, ob der Journalist nach Deutschland zurückkehrt.
Also was er macht, wohin er fährt, wo er sich aufhalten will, das ist seine Entscheidung. Und er hat die Möglichkeit, frei die Türkei zu verlassen. Was immer er jetzt tut, ist seine Entscheidung.
Bei der deutschen Opposition wirft die Freilassung jetzt aber Fragen auf, zum Beispiel bei Cem Özdemir von den Grünen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ankara ganz ohne Gegenleistung Deniz Yücel freigelassen hat.
Sevim Dadelen von der Linken ist ebenso irritiert, wie das jetzt plötzlich möglich war.
Der türkische Präsident hat ja unverhohlen als Geiselnehmer agiert und eine Gegenleistung verlangt für die Freilassung von Deniz Yücel. Und deshalb ist die Frage im Raum, was hat Merkel dem türkischen Präsidenten Erdogan zugesagt? Ich befürchte, dass wir das erst in Jahrzehnten erfahren werden, was genau die Gegenleistung war, weil wir haben schon beim Fall Peter Steutner nachgefragt, was genau hier besprochen wurde. Und da hat die Bundesregierung immer gesagt, aus Staatswohlgründen will sie unsere Fragen im Parlament nicht beantworten.
Hat es im Gegenzug Rüstungszusagen gegeben? Hat es gar einen Gefangenenaustausch gegeben? Yücel gegen Anhänger der Gülen-Bewegung? Außenminister Gabriel sagte heute, dass es keinen solchen Deal gab.
Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang.
Gabriel hat sich heute aber auch bemüht, die Freilassung von Yücel nicht zu hoch zu hängen. Er sprach von einem Einzelfall. Auch andere Politiker wie Alexander Graf Lambsdorff von der FDP sehen das so und glauben nicht, dass sich in der Türkei etwas Wesentliches geändert hat.
Politisch muss man sagen, ist es ein Einzelfall. Es sind weitere deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen inhaftiert mit fadenscheinigen Gründen. Und es sind hunderte türkischer Journalisten nach wie vor inhaftiert oder im Exil. Denken wir an Can Dündar, an Yavuz Bayda, an Meşale Tolu und all die anderen, die nach wie vor drangsaliert werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei der politischen Bewertung hier jetzt nicht überschwänglich werden. Die Menschenrechtslage in der Türkei, die Situation der Pressefreiheit dort, hat sich mit diesem heutigen Tag nicht fundamental verändert. Was sich fundamental verändert hat, ist die Lebenssituation von Deniz Yücel. Und darüber können wir uns freuen.
Auch Angela Merkel sagte heute, dass es jetzt darum gehen müsse, sich für weitere politische Gefangene in der Türkei einzusetzen.
Wir wissen, dass es noch weitere, vielleicht nicht ganz so prominente Fälle von Menschen gibt, die in türkischen Gefängnissen sind. Und auch für sie erhoffen wir eine schnelle Behandlung der Rechtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit. Das habe ich gestern noch dem türkischen Ministerpräsidenten noch einmal gesagt.
Amnesty International kritisiert, dass noch über 100 Journalisten in der Türkei in Haft sind, zusammen mit vielen weiteren politischen Gefangenen. Ein türkisches Gericht hat heute mehrere bekannte Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie den Putschversuch 2016 unterstützt haben sollen. Yücel dagegen durfte erstmal gehen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auf Twitter schreibt Simone, jawohl, lese gerade beste Eilmeldung seit was weiß ich nicht. Ismail meint, leider wird der Preis für die Freiheit von Deniz Yücel ein sehr hoher sein. Was genau die Gegenleistung ist, wissen wir nicht. Auf tagesschau.de fragt sich Fennec, schade, dass man nicht wissen wird, was denn der Deal war. Kritische Worte kommen von McIntyre. Da dürfte sich die deutsche Regierung und die linksgrünen Teile der Bevölkerung ja freuen. Und zukünftig wird der 16. Februar ein neuer Feiertag. Auch kritisch ist Demokrat 1950. Ich weiß nicht, warum so viele so sehr für Yücel waren. Besonders aber die Presse. Ich kann mich noch gut an seine Aussagen erinnern, die ziemlich deutschkritisch oder deutschfeindlich waren. Der User mit dem Namen Briefzentrum schreibt, es bleibt das unsägliche Verhalten der Türkei, deutsche Staatsbürger ohne belastbare Anklagen monatelang, ein Jahr lang zu inhaftieren. Es kann nicht angehen, dass deutsche Staatsbürger zu Staatsgeiseln für eine Türkei auf dem Weg zur Diktatur werden. Ich hoffe, dass die Regierung sich dazu auch eindeutig positioniert. Auf Welt.de hofft Graubart, dass Yücel bald die Türkei verlassen kann. Denn wirklich frei ist Herr Yücel erst, wenn er die Türkei verlassen hat. Solange er noch im Zugriffsbereich der türkischen Sicherheitskräfte ist, kann er jederzeit wieder inhaftiert werden. Und Michael B. merkt an, nur wann kommen all die anderen frei, die unschuldig in der Türkei in Gefängnissen sitzen?
Was sonst noch wichtig war.
Die Welt steht am Abgrund. So sieht es der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.
Hin zum Abgrund, Gedankenstrich, und zurück, Fragezeichen.
Das ist das Motto dieser Konferenz. Ob es wirklich wieder weggeht vom Abgrund, darüber sprechen seit heute zahlreiche Politiker und Experten aus der ganzen Welt in München. Konferenzchef Ischinger sieht dringenden Handlungsbedarf.
Wir erleben einen gewissen Zerfall von Ordnung. Ich kann mich an keine Phase erinnern, die potenziell gefährlicher war als die jetzige seit dem Zerfall der Sowjetunion.
Themen gibt es genug. Nicht nur die Beziehungen zwischen den USA und Russland, auch die Zukunft der NATO, der Ukraine-Konflikt, das neue nukleare Wettrüsten, die Kriege in Syrien und Afghanistan, die zunehmend nationale Haltung von Regierungen, der Nahostkonflikt. Die Liste scheint in den letzten Monaten eher länger geworden zu sein. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte zur Eröffnung der Konferenz, dass Europas Militär stärker werden muss. Es müsse auch den gemeinsamen Willen geben, das Militär tatsächlich einzusetzen. Die Aufgabenteilung, die USA machen die Kampfeinsätze und Europa baut später wieder auf, das könne so nicht weitergehen. Der Gladbecker Geiselnehmer Dieter Degowski ist nach fast 30 Jahren Haft frei. Das hat das Landgericht Arnsberg mitgeteilt. Der heute 61-Jährige wurde aus der Justizvollzugsanstalt im westfälischen Werl entlassen. Degowski hatte im August 1988 mit einem Komplizen eine Bank in Gladbeck überfallen. Bei der anschließenden Flucht durch Deutschland und die Niederlande kamen zwei Geiseln und ein Polizist ums Leben. Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat heute deutlich eine Medaille verpasst. Über 5000 Meter wurde sie nur Achte. Aufhören kommt für die 45-Jährige aber nicht in Frage.
Ja, ich lebe noch, mir geht's gut. Ich habe mein Rennen versucht von vorne weg relativ gut und gleichmäßig zu gestalten. Ist mir bis Runde 6-7 gelungen, aber dann war ich, warum auch immer, nicht mehr in der Lage, halt die Rundenzeiten zu halten. Und ich muss die Chance jetzt in den nächsten 4 Jahren sozusagen, also in 4 Jahren dann wiederholen.
Na, das wären dann schon die 8. Olympischen Spiele für Claudia Pechstein. Ansonsten hat sich aus deutscher Sicht heute nicht viel getan bei Olympia in Südkorea.
Und sonst in der Welt?
Als sie noch in der Opposition war, hat sich die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi für die Freiheit der Medien in Myanmar eingesetzt. Heute will sie anscheinend nichts mehr davon wissen. Ihre Regierung geht aggressiv gegen Journalisten vor. Als vor mehr als 3 Jahren 5 Journalisten in Myanmar zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, hatte sie die Strafen noch als äußerst exzessiv kritisiert. Damals als Oppositionelle. Inzwischen ist sie de facto Regierungschefin und 2 Reportern drohen jetzt wegen angeblicher Verstöße gegen dasselbe Gesetz bis zu 14 Jahre Haft. Dazu kommt noch keine Kritik von ihr. Im Gegenteil, Aung San Suu Kyis Regierung hat die Aktionen des Militärs verteidigt und kritische Medienberichte als Lügen zurückgewiesen. Eine Gruppe, die vor Ort Journalisten unterstützt, berichtet, dass mindestens 33 Reporter seit ihrer Amtsübernahme 2016 wegen Verstößen gegen verschiedene Gesetze angeklagt wurden. Eine falsche Krebsdiagnose beschäftigt gerade ein Gericht im Iran. Eine Frau hatte deshalb ihre Ehe beendet. Die 35-Jährige bekam von Ärzten die schlechte Mitteilung, sie habe Krebs. Und da sie dachte, sie würde nicht mehr lange zu leben haben, zwang sie ihren Mann, eine Freundin von ihr zu heiraten. Er wollte das erst nicht, gab dann aber doch nach. Und jetzt ist es so, dass sich herausstellte, dass die Krebsdiagnose falsch war. Der Mann will sich aber inzwischen nicht mehr von seiner neuen Frau scheiden lassen. Er hat auch schon ein Kind mit ihr. Seine Ex will vor Gericht erreichen, dass er wieder zu ihr zurückkommt und die andere Frau verlässt. Der Mann hat angeboten, für beide zu sorgen und zusammenzuleben. Das Gesetz im Iran würde das erlauben. Der zuständige Richter in Teheran hat zugegeben, dass er keine Ahnung hat, wie er in diesem Fall entscheiden soll. Er sagt, dass er noch mehr Zeit braucht. Micky Krause ist raus bei Olympia. Allerdings war es auch wohl nur ein Versehen, dass ein Ballermann-Hit des Partysängers bei den Winterspielen lief. Wie es aussieht, hielt die Stadionregie beim Frauen-Eishockey den Party-Grö-Song Düb Düb fälschlicherweise für ein schwedisches Stimmungslied. Es ist ein Stimmungslied, aber nur eindeutig deutsch und ein ziemlicher Ballermann-Hit mit Textzeilen wie Alles Klärchen am Bärchen, Das Höschen klemmt am Döschen oder Ich lass den Bimbam baumeln. Das Düb Düb gab es am Montag bei jedem Tor der schwedischen Mannschaft und die schoss insgesamt 8. Verstanden haben die Schwedinnen das Lied wohl nicht, aber der sporttechnische Leiter des Olympischen Eishockeyturniers. Er ist Deutscher mit koreanischen Wurzeln und ist nach eigenen Angaben persönlich zur Stadionregie marschiert, damit das Lied nicht mehr gespielt wird, mit den Worten »Bitte Micky Krause rausstreichen«. Allerdings betont er, persönlich nichts gegen den Sänger zu haben. Das Lied sei nur dem Anlass nicht angemessen.
Wissensnachrichten.
In den USA sorgt gerade eine Meldung über Babystillen für Schlagzeilen. Die Frau, die das Baby stillt, die war nämlich mal ein Mann. Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten. Was weiß man über diese Frau?
Ja, dass sie 30 Jahre alt ist und als Mann geboren wurde, aber seit einigen Jahren weibliche Hormone nimmt und als Frau lebt. Aber sie hat ihre Geschlechtsorgane nicht operieren lassen. Das heißt, dass sie von ihren Geschlechtsorganen weiterhin männlich ist.
Das hört sich jetzt nach komplizierten Voraussetzungen an, um stillen zu können.
Allerdings, die Transgender-Frau musste verschiedene Hormone zusätzlich nehmen, um ihren Körper umzustellen, also sowohl um die Milchproduktion in ihrem Körper anzuregen, aber auch um ihre männlichen körpereigenen Hormone zu blockieren. Außerdem musste sie mehrmals am Tag über eine Pumpe die Milch abpumpen. Das ist alles schon lange vor der Geburt des Babys geschehen. Es war also ein größerer Aufwand und auch größerer hormoneller Eingriff, um die Milchdrüsen nach einiger Zeit dazu zu bringen, Milch zu produzieren.
Und dieses Stillen hat tatsächlich funktioniert?
Hat es. Pro Tag hat die Transgender-Frau knapp 240 Milliliter Milch produziert. Die Wissenschaftler schreiben in dem Magazin Transgender Health, dass das Baby mit der künstlich produzierten Muttermilch 6 Wochen lang voll ernährt werden konnte. Also ich vermute, dass die Milch, die vor der Geburt abgepumpt wurde, aufbewahrt worden ist. Als das Baby dann 6 Wochen alt war, wurde es dann zusätzlich mit einer Flasche gefüttert, weil es nicht mehr von der Muttermilch satt geworden ist. Inzwischen ist es 6 Monate alt und wird immer noch nebenbei gestillt. Und es hat sich bis jetzt auch ganz normal entwickelt.
Verrückte Geschichte. Ist das denn das erste Mal, dass das so gemacht worden ist?
Das erste Mal nicht. Es gab zum Beispiel in Großbritannien einige Fälle, aber bis jetzt wurde noch nie ein Bericht dazu veröffentlicht. Das heißt, dieser Fall aus den USA ist die erste detaillierte Dokumentation mit Informationen, wie hoch einzelne Hormone zum Beispiel dosiert wurden. Das ist ja Neuland für die Medizin. Also die amerikanischen Wissenschaftler haben ja verschiedene Therapien kombiniert, aber vielleicht wäre das in der Form so gar nicht nötig gewesen. Es kann ja immer Nebenwirkungen geben oder langfristige Schäden im Körper verursachen.
Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es gibt immer mehr Megastädte auf der Welt.
Dazu gibt es jetzt eine neue Datenbank von EU-Forschern. Die listet weltweit 70 Städte auf, die mehr als 5 Millionen Einwohner haben. Dazu kommen noch einmal 32 Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern.
Das heißt, Berlin, Deutschland ist gar nicht mit dabei?
Ja, die sind bei den 470 Millionen Städten, die dahinter kommen.
Okay, wo ist das also? Wo wachsen die Städte am meisten?
Laut der Forscher in Afrika und Asien, für die Datenbank hat die gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission Informationen aus 10.000 Stadtregionen der Welt gesammelt und die Einwohnerzahlen dann mit Hilfe von Satellitenbildern ausgewertet und zudem mit offiziellen Zahlen abgeglichen. Nach Angaben der Forscher ist das die größte und umfassendste Datenbank über Städte, die öffentlich ist.
Dann kommen wir jetzt noch zu was Musikalischem. Für die jahrhundertealten Geigen von Stradivari, da zahlen Sammler ja Millionen, die haben so einen schönen, warmen Klang. Woran das genau liegt, war bisher unklar, aber da sind die Forscher dran.
Ja, Schweizer Wissenschaftler haben jetzt erste Experimente mit einem Pilz gemacht, der Holz zerfrisst. Den haben sie gezielt auf frisches Holz angesetzt und aus dem Holz
haben die Forscher dann neue Geigen gebaut und die haben sie dann einem professionellen Violinisten in die Hand gedrückt und vor Publikum spielen lassen.
Und wie war die Reaktion? Fanden die das gut?
Ja, sowohl der Violinist als auch das Publikum fanden im direkten Vergleich mit einer Stradivari von 1711, dass die Pilzgeige sehr ähnlich klang. Die Forscher wollen jetzt noch Tests im Labor machen, um die Ähnlichkeit im Klang objektiv zu überprüfen.
Die Wissensnachrichten von Alexandra Rank. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend ist es meist trocken. Heute Nacht kann es dann im Süden Schnee, Regen oder Glatteis geben. Morgen ist es in der Südhälfte bewölkt und es kann zum Teil stark schneien. Dort gibt es maximal 1 bis 5 Grad. In der Nordhälfte ist es zwar auch bewölkt, da kommt aber zwischendurch auch mal die Sonne raus bei 3 bis 7 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.